Ganze 70% aller Transformationen scheitern oder erreichen zumindest nicht die in sie gesteckten Ziele. Das ist eine unglaubliche Zahl und trotzdem scheint sie kaum noch jemanden zu erschrecken. Genau das ist das eigentliche Problem. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass Veränderungen in Unternehmen häufig nicht funktioniert. Wir haben uns mit dem Scheitern von Change Management letztlich abgefunden. Das muss nicht so sein, das darf auch nicht so sein. Darum gehen wir in der heutigen Episode diesen 70% auf die Spur und schauen uns an, was erfolgreiche Transformation anders macht.
Vorne ist, wo sich noch keiner auskennt. Gut so, das verleiht uns Spielraum. Herzlich willkommen beim Blick nach vorn, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich bin Trendforscher.
Überall in der Außenwelt von Unternehmen geht es gerade drunter und drüber. Technologie, Markt, Politik, kein Stein bleibt auf dem anderen. Wenn aber die externe Veränderungsgeschwindigkeit die interne Anpassungsfähigkeit übersteigt, dann wird Transformation zum Wettlauf. Und zwar zum Wettlauf ums Überleben. Eines Betriebs, einer Branche oder sogar einer ganzen Volkswirtschaft. Schlag nach bei der deutschen Automobil- und Zuliefererbranche. Veränderung, das ist der Schlüssel für Zukunftssicherheit. Also wird überall auf Teufel komm raus transformiert. Und die Mitarbeitenden sind ordentlich ausgelastet. Neben ihren eigentlichen Aufgaben sollen sie auch noch die Transformation stemmen. Da kommt dann ja hoffentlich was Gutes dabei raus, oder? Oder? Die Realität sieht anders aus. 70% aller Transformationen scheitern oder erreichen zumindest nicht die Ziele, die geplant waren. 70%. Wenn man bedenkt, welcher Aufwand da hineinfließt, Zeit, Budget, Produktivität, da wird umorganisiert, kommuniziert, geworkshoppt, visioniert und dann verpuffen 70% davon. Das ist ein Wahnsinn. Noch ärger finde ich aber etwas anderes, und zwar, ich bin ja als Keynote-Speaker auf der ganzen Welt unterwegs, war unlängst in Arizona, in Madrid, in München, aber tausende Menschen sehen meine Vorträge jedes Jahr. Und egal wo oder vor wem ich diese Zahl nenne, diese 70%, und dabei ins Publikum schaue, die Reaktion ist immer die gleiche. Wissen Sie, was da im Publikum passiert, wenn ich sage, 70% aller Transformationen scheitern? Nix. Nix passiert. Gerade mal Schulterzucken oder zustimmendes Nicken. Die Zahl erschreckt einfach niemanden. Sie überrascht noch nicht einmal. Manche denken, naja, 60% hätte ich für möglich gehalten. Andere tuscheln, was? Nur 70%? Bei uns sind das sogar mehr. Und das finde ich bedrückender als die Zahl selbst, diesen Gleichmut, diese Resignation. Offenbar gilt es inzwischen als völlig selbstverständlich, dass große Veränderungsvorhaben eben selten so funktionieren wie geplant. An falscher Strategie scheitern Transformationen dabei gar nicht einmal so häufig, sondern viel öfter an der mangelnden Konsequenz in der Umsetzung und Implementierung. Also dort, wo aus der strategischen Absicht eine veränderte Realität werden müsste. Dort, wo neue Prozesse, neue Systeme, neue Organisationsstrukturen, neue Rollen, neue Führungskonzepte und neue strategische Prioritäten wirksam werden müssten. In der Realität überlagern sich Initiativen. Der Vorstand wird ungeduldig und ist schon bei der nächsten Change-Welle, bevor die eine überhaupt ordentlich abgeschlossen ist. Die einzelnen Vorhaben sind nur lose koordiniert, sicher nicht bis ins Detail durchdacht. Das Ergebnis ist dann nicht Transformation im eigentlichen Sinn, sondern operative Hektik, in der zwar sehr viel passiert, aber ohne dass daraus echte Verbesserung entsteht. Mitarbeitende, die das zum wiederholten Mal erleben, die beugen sich wie eine Weide im Wind zur Seite und lassen die laue Böe des Wandels an sich vorüberziehen, ohne davon berührt zu werden. Woran liegt das, dieses Transformationsversagen? Ich glaube, zunächst einmal müssen wir begreifen, Organisationen sind nicht dafür gebaut, sich dauernd zu verändern. Ganz im Gegenteil, sie sind darauf ausgelegt, Stabilität zu erzeugen, Orientierung, Ausrichtung, Sicherheit. Und sie machen das, indem sie Prozesse, Strukturen und Routinen ausprägen. Ja, diese beabsichtigte Stabilität ist heute vielleicht nur mehr temporär gültig. Wie gesagt, kein Stein bleibt auf dem anderen. Aber das Bedürfnis danach, das verschwindet deshalb noch lange nicht. Und wohin führt das? Nun, in vielen Organisationen erleben wir eine erhebliche Spannung zwischen gegensätzlichen Erwartungen. Auf der einen Seite zum Beispiel das Management, das fordert Agilität, Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft, während sich auf der anderen Seite die Belegschaft nach Berechenbarkeit, Orientierung und Stabilität sehnt. Oder andersrum, genau spiegelbildlich, Mitarbeitende erleben längst, dass Prozesse, Produkte oder Vorgehensweisen nicht mehr zu den Anforderungen passen, stoßen aber mit ihrem Wunsch nach Veränderung auf ein Management oder auf Strukturen, die erstarrt sind und in der Welt von gestern ticken. In der Forschung nennen wir das Workforce Tension, die Spannung zwischen Teilen der Organisation, die Unternehmen an den Rand des Zerreißens bringt. Deshalb greift die Vorstellung zu kurz, Mitarbeitende müssten sich einfach nur daran gewöhnen, dass jetzt eben permanent alles anders wird, weil für Mitarbeitende ist nicht entscheidend, dass sich das Unternehmen verändert. Entscheidend ist, was verändert sich für mich? Welche Routinen muss ich aufgeben? Welche Fähigkeiten werden wichtiger? Welche Erwartungen verändern sich an mich und an meine Rolle? Was ist für mich als Vorteil drin oder möglicherweise auch, was verliere ich dabei? What's in it for me? Transformation bleibt abstrakt, solange sie nicht in persönliche Relevanz übersetzt wird. Wenn an der Spitze die große Vision formuliert wird, aber an der Basis niemand weiß, was sie für den eigenen Arbeitsalltag bedeutet, dann entsteht eine Lücke zwischen Rhetorik und Realität. Und genau dort gedeihen dann Skepsis, Widerstand und Gerüchte. Übrigens noch schlimmer, wenn es im Mittelmanagement niemand gescheit versteht. Weil dann hast du die gleiche Verunsicherung wie auf der Ebene der Mitarbeitenden, nur zusätzlich auch noch mit einem Multiplikationsfaktor. Und dann kann man von außen zuschauen, wie das Rette-sich-wer-kann-Spiel beginnt. Die besten Köpfe sind die ersten, die davonrudern. Relevanz ist also das eine, das zweite ist Ownership. In erfolgreichen Unternehmen sind Mitarbeitende deutlich häufiger befugt, Verantwortung für Ergebnisse zu übernehmen. Umgekehrt, in Organisationen mit schwacher Transformationsleistung ist diese Verantwortung wesentlich stärker fragmentiert. Was heißt das? Das heißt, dort sind zwar alle eingebunden, aber niemand steht für das Ergebnis gerade. Wenn Sie wissen wollen, wie sich das in der ganz realen Praxis im Unternehmen auswirkt, dann hören Sie mal in die Episode 132 hinein, organisierte Verantwortungslosigkeit heißt die. Dort erkläre ich genau dieses Phänomen und den Link finden Sie natürlich wie immer in den Shownotes. Und ich traue mich zu sagen, wenn Sie in einem größeren Unternehmen tätig sind, in einem Konzern, dann erkennen Sie dieses Muster selbst wieder. Denn es ist kein Zufall. Wenn Entscheidungen immer durch zig Hierarchieebenen laufen, noch dazu vielleicht in verschachtelten Matrixstrukturen, in denen alle möglichen Leute eingebunden werden müssen und mitreden, wenn alles ständig abgesichert werden muss, wenn die E-Mail-Verteiler immer größer werden und die Anzahl der Besprechungsteilnehmenden auch, wenn all das Alltag ist, aber auf der anderen Seite Mitarbeitende keine echte Entscheidungskompetenz bekommen, dann verkümmert jede Veränderungsfähigkeit. Dann wird Veränderung verwaltet statt gestaltet. Wir haben also zwei Probleme, fehlende persönliche Relevanz und fehlende Ownership. Und genau deshalb reicht es nicht, Change Management im klassischen Sinn zu betreiben. Ob Transformation gelingt, entscheidet sich letztlich auf zwei Ebenen. Die erste ist die Fähigkeit zum Wandel. Da geht es um die formale Seite. Gibt es geeignete Methoden? Haben wir ein Vorgehensmodell, an dem wir uns orientieren, um Veränderung professionell umzusetzen? Sind die Verantwortlichkeiten geklärt? Verfügen Führungskräfte und Mitarbeitende über die Kompetenzen, die sie brauchen? Und zwar über die Zielkompetenzen, also über die Fähigkeiten, die morgen gebraucht werden. Wenn von dieser Liste etwas fehlt, dann bleibt die Transformation Stückwerk. Gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Wenn wir das alles haben, wenn wir da einen Haken dran machen können, super. Aber noch kein Grund zum Zurücklehnen, denn zusätzlich zur Veränderungsfähigkeit brauchen wir zweitens die Bereitschaft zur Veränderung. Und die speist sich aus Haltung, aus Vertrauen, aus Fehlerkultur. Methodische Fähigkeiten kann man relativ gut aufbauen. Da kann ich eine Checkliste dahinter setzen und sagen, Methoden haben wir, check. Kompetenzen haben wir, check. Und so weiter. Bei der Bereitschaft sind wir aber auf dem Terrain der Kultur. Da geht das nicht so einfach. da wird es anspruchsvoll und auch scheinbar ein bisschen diffus. Kultur, das klingt so soft, so schwammig, so wir stellen uns alle im Halbkreis auf und halten uns an den Händen. Dabei ist das Gegenteil gemeint. Die sogenannten soften Faktoren sind die härteste Währung der Transformation. Führungskräfte, die Sicherheit versprechen, wo es keine gibt, die untergraben das Vertrauen. Organisationen, die Fehler nur sanktionieren, verhindern das Lernen. Change-Initiativen, die Zustimmung erzeugen wollen, statt Widerspruch auszuhalten, die bleiben oberflächlich, unverbindlich und letztlich unwirksam. Weil Zustimmung ist nicht dasselbe wie Commitment. Menschen müssen Veränderung nicht immer gut finden. Sie müssen aber verstehen, wie es gemeint ist. Sie müssen sich mit der Veränderung auseinandersetzen und ihre eigene Rolle darin erkennen können. Darum halte ich die Trivialisierung von Veränderung auch für so problematisch. Kalendersprüche wie Veränderung ist die einzige Konstante oder raus aus der Komfortzone, die beantworten keine einzige der Fragen, die in realen Transformationssituationen entscheidend sind. Wer eine neue Rolle übernehmen muss, wessen Kompetenzen plötzlich nicht mehr passen, wer in einer Abteilung ist, die umgebaut oder halb aufgelöst wird, der braucht keine Erbauungsliteratur. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis, die Gedanken aus dieser Episode stammen aus dem HR Insight Trend Report, den ich als Autor jedes Jahr publiziere. Das Kapitel Die Kunst der permanenten Metamorphose enthält ausführliche Hintergründe, zahlreiche Daten und Fakten zum Thema Transformation. Wenn Sie das und jede Menge Handlungsempfehlungen im Detail interessieren, dann finden Sie den Link zum Report in den Shownotes. Und damit jetzt weiter in der Episode. Richtig ist, Transformation ist eine reale Zumutung. Richtig ist aber auch, wir haben es mit Erwachsenen zu tun. Daher brauchen wir gerade in Veränderungsprozessen keine Schönwettermanager, die ei, alles wird gut Stimmung verbreiten wollen. Und wir brauchen auch keine Amateure, sondern wir brauchen professionelle Führung und Begleitung. Transformation, Change Management, das kann man lernen. Und ich ergänze, als Führungskraft muss man das lernen. Der Blick nach vorne. Wenn Sie der 70% Transformationskrise den Garaus machen wollen, dann habe ich folgende drei Empfehlungen. Erstens, übersetzen Sie Wandel in individuelle Relevanz. Strategische Transformation muss bis auf Rollen, Aufgaben und Kompetenzen heruntergebrochen werden. Welche Fähigkeiten werden künftig gebraucht? Welche Routinen verlieren an Bedeutung? Welche neuen Erwartungen entstehen für den Einzelnen, für die Einzelne? Zweitens, bauen Sie Veränderungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft gleichzeitig auf. Methoden reichen ohne die entsprechende Kultur nicht. Umgekehrt, eine tolle Kultur ist eine gute Basis, reicht aber auch nicht aus ohne Umsetzungskompetenz. Transformation braucht einfach beides, Können und Wollen. Und drittens, messen Sie nicht nur Aktivität, sondern Ergebnis. Die Anzahl der Trainingsteilnehmer oder Klicks auf das neue Brandvideo, die sind noch kein Beleg für wirksame Transformation. Wichtiger ist, wie schnell werden Kompetenzlücken geschlossen, wie schnell werden neue Arbeitsweisen übernommen und wie schnell werden Reibungsverluste beseitigt. Und natürlich der ultimative Lackmustest, wie schnell und um wie viel besser können wir uns dem Markt zuwenden. Alles andere ist ja am Ende doch bloß Nabelschau. Denn die einzig entscheidende Frage lautet, wie gut und wie schnell kann die Organisation Veränderung aufnehmen, verarbeiten und in bessere Leistung am Markt übersetzen? Und damit sind wir wieder bei den 70% vom Anfang. Ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung, wir müssen echt damit aufhören, diese Zahl achselzuckend hinzunehmen. Denn wenn Wandel eine Überlebensfrage ist, dann darf Scheitern nicht der Regelfall sein.
Das war eine Folge von Blick nach vorne, dem Podcast zur Zukunft von Gesellschaft und Wirtschaft. Mein Name ist Franz Kühmeier und ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Alle Informationen finden Sie auf www.blicknachvorne.com. Abonnieren Sie diesen Podcast und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, vorne ist, wo sich noch keiner auskennt.